HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Karin Röder und ich sitze heute am Tisch mit einem Mann, der, so scheint es, fast sein ganzes Leben dem Fliegen gewidmet hat. Dieses Leben ist gekennzeichnet von Erfolgen und ein paar Niederlagen, von Licht und Schatten und von einer Katastrophe. Und es gehört zu einer der schillerndsten Unternehmerpersönlichkeiten in Deutschland, Hans-Rudolf Wöhrl. Herzlich willkommen bei Doppelkopf.
Dankeschön für die Einladung.
Herr Wöhrl, Sie haben Ihr Leben in Buchform gepackt. Wie meine Träume fliegen lernten, heißt es. Und es umfasst 478 Seiten. Da beschreiben Sie Ihre Anfänge als Textilunternehmer, als Fluglinienbetreiber und als Pilot. Wie oft fliegen Sie heute noch?
Also ich fliege so im Jahr etwa noch 100 Stunden. Das ist doch ganz beachtlich. Fast zu 90% eben geschäftliche Flüge. Ab und zu gibt es da mal eine Gelegenheit, dass man auch mal privat fliegt. Aber das ist relativ selten, denn wann immer ich die Möglichkeit habe, natürlich mit der Linie zu fliegen, bevorzuge ich das. Aber für geschäftliche Dinge ist das Flugzeug dann doch manchmal sehr, sehr nützlich. Und dann, ja, dann freue ich mich auch mal wieder im Cockpit zu sitzen.
Ja, hier ins Studio sind Sie im Cockpit eines Autos gekommen, nehme ich an.
Das ist richtig. Ja, ich gehöre sogar zu den wenigen, die seit über 4 Jahren ein Elektroauto fahren. Und das macht mir immer große Freude. Und ich stelle fest, es ist ein sehr entschleunigendes Fahren. Man achtet dann nicht mehr auf das Tempo, sondern wie weit komme ich mit einem Akku.
Ach ja.
Und man lernt es dann also so langsam vor sich hinzugleiten, den Bremseffekt auszunutzen. Also das ist wirklich ein anderes Fahren und macht auch Spaß. Nicht immer, aber so für den Stadtverkehr ist es doch dann sehr angenehm.
Herr Wöhrl, auf dem Titel Ihres Buches, Ihrer Autobiografie, sind Sie abgebildet im Cockpit eines Flugzeugs. Ein sehr gut aussehender junger Mann waren Sie da. Wie alt waren Sie?
Ja, das ist jetzt genau 30 Jahre her. Das ist leider sehr lange. Das war damals die ATR, auf die wir mächtig stolz waren beim Nürnberger Flugdienst, NFD, was ja heute Eurowings ist.
Ja.
Und ich hatte diese Musterberechtigung 1987 erworben, also genau vor 30 Jahren. Und das war also einer der ersten Flüge, die ich dann als Kapitän machen durfte, war man natürlich mächtig stolz und war natürlich auch passend. Ja.
Nürnberger Flugdienst, das war die erste Flugfirma, die Sie gegründet hatten und das waren auch Geschäftsflüge. Später auch der sogenannte Beamten-Shuttle zwischen Bonn und Berlin und Nürnberg deswegen, denn Sie kommen ja aus Nürnberg.
Richtig.
Dort ist auch der Unternehmenssitz. Im Spätsommer bzw. Herbst 2017, Herr Wöhrl, da sind Sie an einer aus Ihrer Sicht lukrativen Chance knapp vorbeigeflogen. Air Berlin wollten Sie kaufen. Das hat schließlich die Lufthansa als Haupteigner gekauft für 210 Millionen. Sie und eine Investorengruppe um Sie herum hatte auch mitgeboten, angeblich für 500 Millionen und sind dann leer ausgegangen. Sind Sie noch sauer, Herr Wöhrl?
Nein, ich bin eigentlich nicht sauer, mehr erschüttert, denn was sich hier abgespielt hat, ist eigentlich einzigartig in der Geschichte. Und ich meine, man muss doch hier mal vor Augen halten, dass es in Deutschland 2 große rivalisierende Unternehmen gab, Lufthansa als Nummer 1 und Air Berlin als Nummer 2. Und dann stellt sich der Staat hin, beziehungsweise hochrangige Vertreter des Staates, und sagen, wir wollen einen großen oder eine noch größere deutsche Fluggesellschaft haben, was natürlich ganz klar auf Lufthansa hingedeutet hat. Das war ein paar Wochen vor der Air Berlin Insolvenz. Dann kam die Insolvenz und plötzlich lief alles minutiös geplant ab. Und mit Staatsunterstützung hat man dann tatsächlich den Löwenanteil der Air Berlin in Lufthansa integriert, hat bei dieser Gelegenheit rund 4.000 bis 5.000 Arbeitsplätze vernichtet, hat das Ganze mit Steuermitteln finanziert und am Ende ein Monopol geschaffen. Für mich ist das ein Skandal. Und ich bin nicht zum Zuge gekommen. Okay, das ist die eine Geschichte. Es waren ja andere Bieter auch da, die ebenfalls nicht zum Zuge kamen. Ob es Niki Lauda war oder die Thomas Cook-Gruppe. Damit kann ich leben. Aber die Art, wie es abgelaufen ist und wie man die anderen Angebote ganz einfach ignoriert hat, das sollte eigentlich ein juristisches Nachspiel haben.
Ja, Herr Wöhrl, hätte Fahrradkette. Wenn Sie Air Berlin bekommen hätten, hätten Sie denn die Arbeitsplätze erhalten können?
Der Unterschied zwischen unserem Angebot und dem von Lufthansa, aber auch EasyJet, war der, dass wir die Gruppe als solche ganz erhalten wollten. Und demzufolge hätten wir verständlicherweise natürlich auch die Verwaltung gebraucht, wir hätten die Technik gebraucht und wir hätten die Mitarbeiter gebraucht. Dabei ging es uns ja gar nicht darum, dass wir sagen, wir möchten alles für uns haben und alles alleine machen, sondern ich habe sehr wohl verstanden, dass es elementare Interessen gibt, von Lufthansa zusätzliche Kapazitäten zu bekommen. Und so haben wir Aden geboten, dass wir gesagt haben, gut, Lufthansa hat ohnehin schon 35 Flugzeuge von Air Berlin gechartert gehabt. Lasst uns dieses Kontingent aufstocken, aber wir bedienen es mit unseren Piloten, mit unseren Stewardessen, lassen es in der Eigentechnik warten und Lufthansa bekommt die Flugzeuge zu einem vernünftigen Preis. Dieses Angebot war und ist mit Sicherheit das Beste gewesen. Ich glaube, aus Sicht der Lufthansa fand es nur deswegen keinen Zuspruch, weil man gesagt hat, nun, es bleibt dann immer noch die Keimzelle eines Wettbewerbers. Und man kennt den Wörl als doch ziemlich aktiven und erfolgreichen Luftfahrtunternehmer. Lieber die Anfänge wären und nicht hier am Ende des Tages doch wieder die Natter an der eigenen Brust zu säugen. Deswegen bin ich auch Lufthansa nicht böse. Ich muss ein wirklich großes Kompliment machen. Herr Carsten Spohr und sein Team haben einen hervorragenden Job gemacht, haben das strategisch großartig geplant. Und da kann man wirklich nur Chapeau sagen. Was mich irritiert, ist das Verhalten der Regierung.
Tja, das wird möglicherweise noch an anderer Stelle aufgeklärt werden müssen. Herr Wirl, Sie haben eben gesagt, ja, man kennt den Wirl. Klar kennt man Sie, auch bei der Lufthansa. Damals, als Sie die Deutsche BA übernommen hatten oder LTU, Sie haben beide Fluggesellschaften für einen symbolischen Euro gekauft und dann für ja über 100 Millionen wieder verkauft. Unter anderem an Air Berlin. Denn Ihr Credo ist ja kaufen, sanieren, verkaufen. Jetzt war es also nun wieder die Air Berlin, die Sie wieder haben wollten. Waren das rein geschäftliche Gründe? Hat es Sie da wieder gepackt, gejuckt oder hatte das noch andere Gründe?
Nein, ja, man muss so sehen, dass unsere Firma, die Intro Consulting, ein beratendes Unternehmen ist und in diesem Zusammenhang auch natürlich Unternehmen kauft. Und saniert und wir behalten auch Unternehmen im Bestand, so ist es nicht. Ich hätte auch liebend gerne 2007 die LTU und die DBA zusammengeführt, nur waren damals Probleme bei den Mitarbeitern vorhanden, die das eigentlich unmöglich gemacht haben. Und ich war ja bei beiden Gesellschaften nicht der alleinige Gesellschafter, sondern ich hatte Partner. Mhm. Und die Partner haben ganz einfach gesagt, wir haben hier ein lukratives Angebot für die DBA von Air Berlin. Wir verkaufen das lieber, bevor wir uns den Ärger mit der Belegschaft von LTU einhandeln. Und wir hatten Gesellschaftsverträge, die auch mich dazu gezwungen haben, den Verkauf mitzumachen. Ich hätte dieses Unternehmen gerne behalten. Ich hätte es gerne mit LTU zusammengeführt und ich bin überzeugt, dass wir früher oder später dann auch noch die Condor dazu bekommen hätten. Dann wären wir eben in Deutschland die Nummer 2 geworden. Aber das sind alles Entscheidungen, hätte Fahrradkette. Ja. Und keiner weiß, ob es gut oder schlecht war. Wir können immer nur einen Weg beschreiten. Am Ende kommt man am Ziel an oder auch nicht.
Das sagt der Unternehmer Hans-Rudolf Wörl. Er ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Pilot, Flugunternehmer und inzwischen 70 Jahre alt, was man Ihnen weiß Gott nicht ansieht, Herr Wörl. Und leidenschaftlicher Tagebuchschreiber, habe ich in Ihrer Autobiografie gelesen. Denn wie sonst würden Sie 478 Seiten zusammenbekommen aus Ihrem Leben? Und es sollten eigentlich schon mal 600 Seiten sein. Da ist schon ein bisschen gekürzt worden. Wahrscheinlich hätte es auch noch zu mehr gelangt. Sie blicken da zurück, immer in die vergangenen Jahrzehnte, Herr Wörl, und werden auch von der Gegenwart eingeholt. Das ist so ein ganz interessanter Mechanismus, finde ich. Haben Sie denn als Teenager auch schon geträumt vom Unternehmertum oder auch von Reichtum?
Also ich stamme ja aus einer Unternehmerfamilie. Meine Eltern hatten ja im Krieg alles verloren. Nach dem Krieg begann man aus ganz kleinen Verhältnissen das Unternehmen wieder aufzubauen. Und ich kann mich eigentlich an nichts erinnern, außer an das Geschäft. Ich bin mit meiner Mutter in die Firma gegangen. Wir haben beim Mittag und beim Abendessen über das Geschäft gesprochen. Und für mich war immer klar, ich will Kaufmann werden. Mhm. Deswegen hatte ich auch Kaufmannsläden und all diese Dinge, habe dort aber keine Süßigkeiten, sondern Stoffreste verkauft. Also für mich war das immer mein Ziel und mein Plan. Und dem bin ich ja bis heute treu geblieben. Ich bin ja auch heute noch dem Modehandel verbunden.
Ja.
Zu unserer Unternehmensgruppe gehört ja unter anderem Ludwig Beck in München. Es gehören die Wormland-Filialen dazu. Und jetzt auch mittlerweile, nachdem es uns gelungen ist, gemeinsam mit meinem ältesten Sohn die Firma Wörl wieder zu retten, die ja meinem Bruder gehörte, so bin ich eigentlich der Tradition verhaftet. Also man kann mir nicht vorwerfen, dass ich kaufe und verkaufe, sondern ich bin eigentlich sehr traditionsbewusst und versuche, die Dinge zu halten. Und die Firma Wörl besteht jetzt schon fast seit 85 Jahren. Das ist doch eine ganz schöne Dauer.
Beachtlich. Nur kaufen und verkaufen ist ja kein Vorwurf. Es gehört ja auch zum Kaufmannsdasein dazu.
Das ist richtig.
Herr Wörl, wie ist denn dann der Traum vom Fliegen entstanden?
Durch einen Zufall. Ich war mit einem Freund in der Nähe von Nürnberg und es war dann ein örtlicher Segelfliegerverein. Und ganz spontan habe ich gefragt, darf ich bei euch mal mitfliegen? Und dann sagten die, na klar, flieg mal mit. Und wir haben dann bei einer wunderschönen Abendstimmung ein paar Runden über Weißenburg gedreht. Und ich war ganz fasziniert und habe gesagt, eigentlich möchte ich gerne fliegen. Und das ist eben genau vor 50 Jahren gewesen. Ich bin dann nach einiger Zeit in dem Nürnberger Aeroclub als Mitglied eingetreten, mit dem ganz klaren Ziel, die Fliegerei als Hobby zu betreiben. Und das haben wir auch mit großer Passion 4 Jahre gemacht. Aber dann kannte man Europa vom Nordkap bis Gibraltar und war überall schon. Und es war eigentlich ein bisschen langweilig. Ja, und dann kam ich dann auf die Idee zu sagen, naja, wenn man schon so eine kleine Maschine kauft, dann kann man die ja auch für andere einsetzen. Und auf diese Art ist mehr durch einen Zufall und am Anfang auch durch ein Hobby die gewerbliche Fliegerei entstanden, die sich dann eben ja zu einem zweiten Standbein in meinem Berufsleben entwickelt hat.
Ja, in dieser Zeit, Herr Wirr, passierte auch ganz viel in Ihrem Leben. Pilotenschein mit 22. Mit 23 haben Sie zusammen mit Ihrem Bruder schon das elterliche Unternehmen übernommen, waren
gekauft,
Geschäftsführer.
Gekauft, muss ich immer sagen. Mein Vater war ein sehr, sehr traditionsbewusster Kaufmann und der hat nie etwas verschenkt. Ich habe auch nie etwas geerbt, sondern alles, was. Nein, nie etwas geschenkt. Und als dann tatsächlich er vor 6 Jahren gestorben ist, habe ich ganz klar auch das Erbe ausgeschlagen. Ich habe gesagt, jetzt will ich es auch nicht mehr.
Und wo ist es dann hingegangen?
Ja, das ist dann erbübergreifend auf die nächste Generation gegangen.
Na gut, das ist ja auch eine Lösung.
Ja, aber es war für mich auch eine Frage des Stolzes.
Verstehe.
Und deswegen ist es gibt wenig Dinge, bei denen ich allergisch reagiere, aber wenn ich dann irgendwo höre, der Erbe, das war ich eben nie. Ich bin immer stolz darauf, dass ich das, was ich erreicht habe, wirklich aus eigener Kraft geschafft habe.
Das ist ja auch Ihrer Autobiografie zu entnehmen, dass Sie schon ein Macher sind und immer auch Ideen hatten. Mit 26 haben Sie dann eine GmbH gegründet, die Intro GmbH, unter deren Dach Sie dann Fluggeschäfte und Immobiliengeschäfte gemacht haben. Sie sind Vater, Großvater, verheiratet in zweiter Ehe mit der ehemaligen CSU-Bundestagsabgeordneten Dagmar Wörl. Und heute erzählen Sie bei Doppelkopf in HR2 Kultur, wie meine Träume fliegen lernten. Ja, diese Träume vom Fliegen, Herr Wörl, wurden ja wahrscheinlich auch unterstützt von der entsprechenden Musik aus dieser Zeit. Sie haben mir da so eine kleine Zusammenstellung geschickt.
Das ist schön.
Oliver Onions, Flying Through the Air. Ich glaube, das stammt aus den 70er Jahren.
Ja, das stammt aus den 70er Jahren und die Themamelodie eines der nettesten Filme von Bud Spencer und Terence Hill, die als wirkliche Luftraudis hier ihr Unwesen getrieben haben in Mittelamerika. Und ich finde diesen Film und auch den Ausgang dieses Filmes so bemerkenswert. 2 Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, dass ich ihn auch als Titel vorgeschlagen habe oder als Musiktitel hier empfehle.
Ja, Oliver Onions, Flying Through the Air, ein Wunsch vom heutigen Doppelkopfgast Hans Rudolf Wörl. Und dieser Wunsch kommt nicht von ungefähr, denn unser Gast ist Pilot, Flugunternehmer und hat seine Autobiografie vorgelegt, wie meine Träume fliegen lernten. Und wie das Geschäft mit dem Fliegen begann, Herr Wirl, das erzählen Sie uns gleich noch. Nur, Sie hatten eben gesagt, so eine Fluglinie möchte ich auch gerne mal gründen, so eine Art Banana Air.
So stellt man sich die als Kind vor. Es ist natürlich weit von der Realität entfernt. Gott sei Dank ist es weit von der Realität entfernt. Aber es ist ein schöner Traum.
Ja, ein schöner Traum. Nur wenn er in Erfüllung gegangen wäre, das hätte einen kleinen Schönheitsfehler gehabt, Herr Wirl. Sie wären wahrscheinlich längst pleite.
Oder tot. Das gehört ja auch immer ein bisschen Glück dazu. Deswegen ist auch so, ich fliege noch gerne, aber es ist keine Leidenschaft.
Sondern es ist Ihr Geschäft
nach wie vor. Sondern es ist ein Geschäft und es ist ein sehr seriöser Beruf, den man sehr ernst nehmen sollte.
Tja, er begann mit dem Nürnberger Flugdienst, zumindest das Geschäft mit dem Fliegen. Da waren Sie gerade mal Mitte 20. Sie sind hineingeboren worden in das Familienunternehmen Wirl. Gelernt haben Sie Einzelhandelskaufmann, also von der Pike auf. Und Sie haben eben erzählt, Geld kam da nicht so einfach rüber, haben auch das Erbe ausgeschlagen. Aber das Gründen, so das Bedürfnis, ich will jetzt mein Ding machen, das haben Sie offensichtlich dann schon übernommen von Ihrem Vater. Mit 19 Jahren haben Sie einen 60er-Shop gegründet, Carnabys. Was war das für ein Laden?
Also ich war in der Tat nie angepasst und Obrigkeit und Autorität waren mir stets zuwider. Ich wollte immer mein eigenes Ding machen. Meine schulischen Leistungen waren nicht gerade die besten, was auch mit einer der Gründe war, warum ich ein Jahr vor dem Abitur abgebrochen habe und dann meinem Vater, der doch sehr autoritär war, gehorchen musste. Er sagte so, und jetzt habe ich die Nase voll, jetzt machst du eine Lehrzeit.
Immerhin hatte er Sie ja auf Internate geschickt in London als auch in die Schweiz.
Ich war in London, ich war in Genf und die Lehre habe ich dann gemacht, bis ich 18 war und dann hatte ich mich gemeinsam mit meinem Bruder selbstständig gemacht mit ganz bescheidenen Mitteln, haben wir Carnaby Shops gegründet in Nürnberg, eine Boutique im Original English Style und es war natürlich von allen Beteiligten erwartet worden, dass wir in kürzester Zeit pleite gehen, das haben wir aber nicht getan, wir haben diesen Laden zu der erfolgreichsten Boutique in Deutschland weiterentwickelt und eben 4 Jahre später, 1970, merkte dann unser Vater, dass wir wohl Flüge werden würden und kein Interesse mehr an der Firma Wirl hätten. Und dann hat er uns eben das Angebot gemacht, dass er uns im Rahmen eines Kaufvertrags, der eben im Rahmen von Rentenzahlungen abgeleistet wurde, die Firma Wirl übernehmen konnten. Das haben wir getan und wir haben das auch ein paar Jahre zusammen gemacht. Dann haben sich die Wege meines Bruders und mir getrennt. Schließlich war ich dann derjenige, der im Jahr 2002 begonnen hat, meine Anteile an meinen Bruder wieder zurückzuübertragen. Mhm. Bin dann ausgestiegen. Leider Gottes war das für das Unternehmen nicht so bekömmlich und das führte letztendlich dazu, dass die Firma im vergangenen Jahr insolvent wurde und dann gemeinsam mit meinem ältesten Sohn und mir wieder gerettet wurde. Damit waren wir wieder beim Sanierungs- und Rettungsgeschäft. Und man sieht also, dass ich nicht derjenige bin, der alles nur verkauft, um Geld zu machen, sondern der auch sehr, sehr daran interessiert ist, Arbeitsplätze und all diese Dinge zu erhalten. Ebenso wie es auch bei Air Berlin hätte passieren sollen.
Ja, und es ist ja auch in der Familie geblieben, beziehungsweise nicht an einen fremden Investor dann gegangen. Das ist wahrscheinlich auch eine Frage der Ehre, oder?
Ja, es ist weniger eine Frage der Ehre. Ich habe ein sehr enges Verhältnis immer zu meinen Mitarbeitern gehabt, weil ich gehe davon aus, dass ein Unternehmer ohne Mitarbeiter eben nichts ist.
Diese Ansicht ist Hans-Rudolf Wirl, der in dem Buch »Wie meine Träume fliegen lernten« sein Leben Revue passieren lässt. Und dazu gehören auch vielleicht Träume, die geplatzt sind. Hatten Sie eigentlich viele Misserfolge, geschäftliche auch, Herr Wirl?
Also viele nicht, aber es gibt natürlich Misserfolge, Dinge, die nicht funktioniert haben. Ich sage jetzt mal ganz banal, in der Fliegerei, man hat neue Strecken eröffnet, die dann nachher unwirtschaftlich waren. Man hat im Einzelhandel Filialen eröffnet, die sich nicht gerechnet haben. Und es gab natürlich auch ein oder zwei Fälle, bei denen es nicht möglich war, Unternehmen zu erhalten. Das letzte war Intersky in Österreich. Eine Firma, die wir in einer ganz schwierigen wirtschaftlichen Situation als Minderheitsgesellschafter mit übernommen hatten. Und die wir sehr, sehr schnell ins Positive gedreht haben, aber dann in die Mühlsteine der Großen kamen. Plötzlich fing Lufthansa an, uns massiv Wettbewerb zu machen. Es fing Etihad an, uns Wettbewerb zu machen. Alles das, was wir aufgebaut hatten, wurde dann plötzlich zerstört. Und am Ende kam eigentlich nur eine Möglichkeit in Betracht zu sagen, unter diesen Marktbedingungen macht es keinen Sinn und es ist besser, man schließt diese Firma. Was mir persönlich sehr leid getan hat, aber man muss auch einmal als Unternehmen eine Entscheidung treffen, die unpopulär ist und zu sagen, es ist besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Da sagen Sie was. Naja, scheinbar immer Erfolg hatten Sie jedenfalls bei den Frauen, Herr Wirl. Denn Sie haben 4 Kinder, beziehungsweise 5. Ein Sohn ist gestorben, darüber reden wir gleich, mit 4 Frauen. Jetzt sind Sie in 2. Ehe verheiratet mit der ehemaligen Miss Germany und Miss Bundestag Dagmar Wirl und schreiben in Ihrer Biografie, Ihre Frauen waren alle keine Luxusweibchen und keine Dekoration, sondern echte Partnerinnen. Was verstehen Sie unter einer echten Partnerin?
Eine echte Partnerin verstehe ich jemand, der wirklich aufgrund seiner eigenen Tätigkeit Verständnis für die Arbeit des Mannes mitbringt. Und ihn auch wirklich unterstützen kann, mit Rat, teilweise auch mit Tat. Also zum Beispiel meine Frau ist ja Rechtsanwältin, Volljuristin. Sie hat lange Jahre die Rechtsabteilung geführt und logischerweise auch danach, als sie in der politischen Tätigkeit war, war sie mir gerade in juristischen Fragen immer eine große Hilfe. Und wenn Sie sagen, ich habe mit vielen Frauen mein Leben verbracht, dann muss ich doch sagen, die letzten 33 Jahre bilden da eine Ausnahme. Und alles, was davor war, waren ja letztendlich die wilden 60er und 70er Jahre. Da galten andere Maßstäbe und die habe ich natürlich weitlich ausgenutzt. Da mache ich keinen Hehl draus. Allerdings muss ich sagen, meine erste Frau habe ich sehr, sehr früh kennengelernt. Wir haben dann geheiratet. Sie 18, ich 21, haben ein Jahr später unsere Tochter bekommen, mussten aber dann eben sehr schnell feststellen, dass das doch nicht unbedingt die gleichen Interessen waren. Sie hat dann später studiert, promoviert, ist eine absolute Kunstsachverständige. Aber wir verstehen uns bis heute noch prächtig und wir feiern oft zusammen. Man ist im Guten auseinandergegangen. Und wie gesagt, ich war das erste Mal verheiratet, dann lagen dazwischen 10 Jahre, die ich Junggeselle war und aus dieser Zeit stammen eben mein Sohn Alexander und der Christian. Und es ist alles, muss ich sagen, sehr harmonisch. Wir feiern Weihnachten zusammen, alle mit Kind und Kegel. Also es ist sicherlich ein bisschen ungewöhnlich, aber daraus sieht man vielleicht, dass ich ein Mensch bin und dass auch meine Partnerinnen Menschen waren, die immer mit dem Verstand die Dinge auch betrachtet haben und die Emotionen doch zumindest ins zweite Glied stellt.
Ja, Ihre Frau Dagmar ist dann Ihre zweite Frau und haben 2 Söhne mit ihr zusammen, Markus und Emanuel. Und 2001 brach dann die Katastrophe über die Familie Wörl herein. Ihr Sohn Emanuel starb mit 12 Jahren bei einem Unfall. Er ist beim Spielen vom Dach gefallen. Wie haben Sie das verkraftet bzw. verarbeitet?
Verkraften ist das eine. Ich glaube, verkraften kann man es überhaupt nicht. Mhm. Verarbeiten ist die andere Thema. Ich würde eher sagen, verdrängen. Wir waren alle 4 zu Hause und meine Frau sitzt am Schreibtisch, ich sitze am Schreibtisch und der Markus sitzt auf dem Liegestuhl auf der Terrasse. Es war ein Sommerabend, es hatte kurz vorher ein bisschen geregnet, wurde dann aber sehr schön warm. Und plötzlich fällt der Emanuel vor uns auf den Boden. Er ist am Dach ausgerutscht. Ich habe ihn gleich in den Arm genommen, habe Wiederbelebung, alles gemacht. Er hat mir noch die Hand gedrückt. Er hatte auch keine Verletzungen. Und dann ist das alles schwächer geworden. Und später sagte uns der Arzt, es ist eben die Hauptschlagader gerissen. Und er ist praktisch innerlich in wenigen Minuten verblutet. Er sagte, selbst wenn er auf dem Operationstisch gefallen wäre, hätten wir nichts machen können. Aber sonst hatte er keine Verletzung.
Was war er für ein Junge, der Emanuel?
Also er war ja ein Verrückter. Ich meine, Emanuel ist von jedem Baum an jeden Baum gestiegen, hat die verrücktesten Skiabfahrten gemacht. Der hat mehr Knochenbrüche gehabt als jedes andere Kind. Er war ein Draufgänger. Und manchmal glaubt man dann oder stellt man sich die Frage, vielleicht war es wirklich Bestimmung. Vielleicht war er eben, wie sagte jemand, eine alte Seele, die bewusst sich in Gefahr begeben hat. Nach dem Unfall haben wir zunächst unter Schock gestanden und es kamen dann plötzlich die Freunde vom Emanuel und auch von Markus. Und wir hatten viele Tage lang immer Kinder, Tag und Nacht um uns. Wir haben mit den Kindern geredet und ich muss sagen, die Betrachtungsweise der Kinder, Wie die sich mit dieser Situation auseinandergesetzt haben, war für uns eine große Hilfe.
Wie haben Sie sich denn damit auseinandergesetzt?
Sie haben nicht diese typischen Fragen, warum, wie hätte man das vermeiden können, sondern Sie haben dann ganz positiv gesprochen, wir wollten uns mit dem Emanuel treffen, jetzt ist er nicht mehr da, was sollen wir jetzt tun? Und einfach aus einer ganz anderen Perspektive das Thema betrachtet. Und ich habe dann sehr schnell damit begonnen, meine Gefühle und meine Gedanken niederzuschreiben. Und es ist sehr interessant, da mal nachzulesen, wie man eine Gefühlswandlung durchmacht. Meine Frau hat sich extrem dann auch in die Arbeit gestürzt. Sie findet Trost am Grab. Ich kann an den Friedhof eigentlich nicht gehen, weil es für mich schlimm ist, so festzustellen. Mein Sohn ist da 2 Meter unter der Erde. Und so wird jeder mit dieser Situation anders fertig. Aber im tiefsten Innersten ist das alles nur zugekleistert. Also der Schmerz, der bleibt natürlich. Und man stellt sich natürlich immer die Frage, was wäre heute mit Emanuel? Der wäre jetzt fast 30. Hätte er schon Kinder, wäre er verheiratet, wäre ein erfolgreicher Mann oder wäre vielleicht ein Chaot geblieben, das weiß ja niemand. Wir wissen ja alle nur, was wir vermissen, wir wissen ja nie, was uns erspart geblieben ist. Ja.
Hans Rudolf Wörl, einer der bekanntesten Unternehmer in Deutschland und neben vielen beruflichen Erfolgen gab es eben auch diesen sehr, sehr traurigen familiären Fall, dass Ihr Sohn Emanuel mit 12 Jahren gestorben ist. Herr Wörl, Sie tragen seitdem nur schwarz. Auch heute sind Sie ganz in schwarz gekommen. Ist das auch so ein Zeichen des Verdrängens? Denn eigentlich ist es ja auch eine ganz offensive Farbe des Trauerns.
Also es ist natürlich aus der Trauer entstanden. Das muss man ganz klar sagen. Später habe ich dann auch festgestellt, dass neben der Trauer auch ganz praktische Argumente damit verbunden sind. Es passt alles zusammen, man braucht sich nicht viel überlegen. Und dann kam natürlich der allerpositivste Effekt, es gibt nichts, was besser kaschiert als schwarz.
Und wie meinen Sie das? Die Figur, oder?
Die Figur.
Das haben Sie doch gar nicht nötig.
Sehen Sie, Sie unterschätzen mein Gewicht auch. Und insofern ist es eigentlich die Kombination aus vielen Dingen. Es ist praktisch, es ist angenehm, es kleidet mich auch am besten. Ich sehe in einem cremefarbenen Sakko sehe ich wirklich komisch aus. Also man muss sich auch selbst finden. Und da bin ich dann doch vielleicht noch immer Modemann, der selbstkritisch ist und nicht unbedingt dem Modetrend folgt, sondern einfach sich vor den Spiegel stellt und sagt, passt es zu mir? Und ja, ich finde, ich komme mit Schwarz ganz gut zurecht.
Ich kann die Frage bejahen, es passt zu Ihnen.
Dankeschön.
Hans Rudolf Wörl, seit 33 Jahren verheiratet mit Ihrer zweiten Frau Dagmar. Das ist ja schon eine ziemlich lange Zeit und auch in Verbindung mit Ihrem Schicksal, das Sie gemeinsam hatten. Nicht jede Ehe hätte das mitgemacht. Wie ist es Ihnen gelungen?
Also wir haben immer versucht, das Leben des anderen zu respektieren. Wir haben von Anfang an immer unser eigenes Leben gelebt und haben uns gefreut, wenn wir uns getroffen haben.
Ja.
Also es gibt wirklich Wochen und Monate, wo wir uns nicht gesehen haben. So gesehen haben wir vielleicht noch nicht mal das 7. Jahr hinter uns gebracht. Das wird sich dann noch herausstellen. Aber diese Freizügigkeit, die wir uns immer gelassen haben, hat natürlich auch dazu geführt, dass die Beziehung auch noch interessant blieb. Wir hatten immer noch Themen, über die wir uns halten können. Es war nicht immer das Gleiche. Ich merke das, wenn ich Bekannte sehe, die tagtäglich zusammen sind, die haben genau die gleichen Beobachtungen. Die haben genau die gleichen Bekannten. Die sprechen über die gleichen Dinge. Da bleibt kein wirkliches Spannungsfeld. Das sind dann, wie man in Franken sagt, die Leute, die dann nur sottern. Also
sottern? Was
sottern
ist das?
Bedeutet eigentlich immer nur motzen oder immer nur, was macht der jetzt schon wieder? Und bei uns bleibt es einfach spannend und das ist wohl einer der wesentlichen Gründe. Und man muss sich dann auch mal irgendwann im Klaren drüber sein, dass in einer solchen Beziehung Eifersucht und all diese Dinge keinen Platz haben. Denn wenn man wochenlang oder monatelang eben irgendwo anders ist, wenn man sich darüber gräbt, was der andere möglicherweise tut oder nicht tut, dann vergiftet es eine Ehe und dann ist es auch meistens zum Scheitern verurteilt.
Das sagt der Unternehmer Hans Rudolf Wörl. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Naja, ich kann schon sagen, die Arbeit bestimmt nach wie vor mehr oder weniger erleben, wenn auch auf leicht veränderte Weise als noch vor 10, 20 Jahren. Zurück zum Fluggeschäft. Stichwort Paradise Papers. Was halten Sie davon?
Hier haben wir eine Ungerechtigkeit und einen Bruch in der Gesellschaft, den ich persönlich für sehr, sehr gefährlich halte, weil man einfach keine Differenzierung macht zwischen internationalen Großkonzernen und einigen Multiunternehmen und dem großen Mittelstand, der eben in Deutschland dieses Land am Laufen hält und wirtschaftlich noch so stark macht.
Naja, der Mittelstand ist ja auch sehr breit angelegt. Das kann ein Handwerkerbetrieb mit 20 Angestellten sein oder auch ein größeres Unternehmen, wie Sie es hatten, Herr Wirl, mit 40 Filialen und rund 3.200 Mitarbeitern.
Aber wenn das Unternehmen, das heute einen Umsatz, ich rede von Umsatz, in der Größenordnung von 200 Millionen macht, was ist dieses Unternehmen im Vergleich zu einem Amazon, der das Hundertfache macht? Das ist eine Würstchenbude.
Wo bezahlen Sie denn Ihre Steuer, Herr Wirl?
Ausschließlich in Deutschland. Ich war noch nie bei Panama Papers. Ich war noch in keinen Skandal verwickelt. Ich habe Zeit meines Lebens jeden Euro Steuer bezahlt, brav, und das in Deutschland. Manchmal hat mich schon der Steuerberater gefragt, ob ich nicht ein bisschen dämlich wäre und ob ich denn nicht ein paar andere Schlupflöcher suchen musste. Ich sage, mir ist es eigentlich wichtiger, A, ruhig schlafen zu können und B, fühle ich mich in einer gewissen sozialen Verantwortung. Ich habe damit keine Probleme, aber ich muss heute feststellen, dass es unglaublich kompliziert wird, noch kaufmännische Entscheidungen treffen zu können, ohne ein Heer von Steuerberatern und Rechtsanwälten zu beschäftigen. Und das kann nicht der richtige Weg sein.
So sieht es der Unternehmer Hans-Rudolf Wörl. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Naja, die Steuermoral der Reichsten und Reichen, die sehen viele als zu lässig an. Sie, Herr Wörl, Sie gehören zu den 500 reichsten Menschen in Deutschland, beziehungsweise Ihre Familie. Sind Sie dann ein sparsamer oder, was private Dinge angeht, sogar ein geiziger Mensch?
Also geizig bin ich mit Sicherheit nicht. Aber ich habe keine großen Dinge, die Geld kosten. Ich habe keine aufwendigen Hobbys, ich habe keine Yacht, ich habe keine großen Villen irgendwo in Amerika oder sonstige Dinge. Also ich könnte mir viel mehr leisten als das, was ich mir leiste. Aber wofür? Ich sage immer, privater Besitz belastet nur.
Was machen Sie denn dann mit dem ganzen Geld?
Ich investiere es. Das ist für mich das Schönste. Ich gestalte mit dem Geld, das ich zur Verfügung habe. Sie wissen ja, dass meine Frau jetzt neue Jurorin in der Höhle der Löwen ist.
Ja, das ist eine Sendung bei Vox, wo junge Unternehmer ihre Idee preisgeben und die Juroren können einsteigen.
Trägt sie das in die Öffentlichkeit, was wir seit vielen Jahren machen. Wir investieren sehr viel in Start-up-Unternehmen. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, in kleine Firmen zu gehen und mit den Gründern, die wirklich noch Ideen haben, die noch brennen, mit denen etwas zu tun. Da geht es gar nicht um große Dinge. Wir hatten Manplan, der macht einen Einstecktuchhalter. Also das ist ein Nischenprodukt in der Nische. Und ich hoffe, dass er mal davon leben kann. Also da werden sie nie Reichtümer haben. Aber es macht einfach tierischen Spaß, solchen Leuten zu helfen, sie zu unterstützen, denen Ratschläge zu geben und zu sehen, wie man sich an ganz kleinen Erfolgen viel mehr erfreuen kann.
Und immerhin arbeitet dieser Mann ja dann auch mehr oder weniger in der Modebranche, wo Sie ja auch herkommen, im Grunde, Herr Wirl.
Wobei ich kein Kunde bin, ich habe noch nie ein Einstecktuch getragen, aber das kann sich vielleicht noch ändern.
Allerdings, gut gekleidet oder beziehungsweise auf gute Kleidung legen Sie, glaube ich, nach wie vor Wert.
Zweckmäßig gute Kleidung, ja.
Muss die teuer sein?
Nein, also ich kaufe nur von der Stange und ich kaufe im Normalfall nur bei Wörl. Jetzt logischerweise natürlich auch bei Warmland. Also für mich ist der Einkauf bei einem anderen Unternehmen oder gerade zu einem Schneider zu gehen, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage.
Ihr nächster Musikwunsch, der stammt von den Kinks und er heißt Dedicated Follower of Fashion. Sind Sie auch so einer?
Also das waren wir natürlich in der Zeit von Carnabys ganz, ganz extrem. Ich kam von London. Und für mich war ganz klar, das ist die andere Moderichtung. Und ich fand diesen Lebensstil der 60er Jahre mit der Hippie-Kleidung und all diesen Dingen sowas von positiv und sowas von schön. Es war ja nicht nur die sexuelle Befreiung damals, es war ja auch die Befreiung vom Establishment. Man hat sich in der Mode in all diesen Dingen gefunden. Und der Song Dedicated Follow of the Fashion beschreibt es eigentlich in einer sehr, sehr schönen Art und Weise, dass sich eben Menschen tatsächlich für Mode begeistern. They seek him here, they seek him there. His clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best. Cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, he
The Kinks, dedicated follower of fashion, was unser heutiger Doppelkopfgast Hans Rudolf Wirr mit Sicherheit nicht ist, also kein sogenanntes Fashion-Victim, obwohl Sie ja ursprünglich auch aus der Textilbranche und damit auch aus der Modebranche kommen, Herr Wirr. Und eben haben Sie gesagt, ja, heute gibt es eigentlich gar keine richtigen Trends mehr. Woran liegt denn das?
Das liegt daran, weil wir heute in Deutschland keine Bekleidungsindustrie mehr haben, geschweige denn die Stoffe herstellen, Spinnereien, Webereien, alles das fehlt. Das kommt alles im Import und demzufolge mit entsprechend langen Vorlaufzeiten. Also das schnelle Reagieren auf eine Kundennachfrage können wir nicht mehr, was dazu führt, dass eigentlich heute alles Mode ist oder alles unmodisch ist. Sie können heute problemlos mit einer Jacke, die Sie vor 10 Jahren gekauft haben, auch noch auf die Straße, ja, ohne unangenehm aufzufallen. Ja. Das war früher undenkbar. Früher hatte sich die Frau jeden Winter einen Wintermantel gekauft, mit dem sie am Sonntag in die Kirche gegangen ist. Und der Mann hatte seinen Sonntagsanzug, mit dem er auch zum Fußballstadion gegangen ist. Und wenn 2 Reihe angesagt war, dann konnte man nicht mehr mit dem Einreiher gehen und umgekehrt, wenn der Minirock angesagt war, konnte man nicht mit dem Langrock gehen. Und wenn der Hosenanzug im Trend lag, dann war ein Kostüm absolut unmöglich. Mhm. Und so sind früher Trends entstanden. Man muss sich ja mal überlegen, dass in den 50er Jahren die Menschen 14% ihres frei verfügbaren Einkommens für Mode ausgegeben haben. Heute sind es noch ungefähr 2-3%. Und ich bin der Meinung, hier wird in den nächsten Jahren eine gravierende Neuorientierung stattfinden müssen. Und dann werden eben sich die Guten behaupten und viele, viele kleinere Anbieter werden vom Markt verschwinden.
Ja, gute Anbieter heißt Qualität, das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Es muss einfach ein Mehrwert für den Verbraucher da sein. Er will nicht immer den billigsten Preis, sondern er will das Gefühl haben, dafür bekomme ich etwas Besonderes. Und am besten sieht man das in der Gastronomie, dass die Leute heute vielleicht mit McDonald's aufgewachsen sind. Die essen auch heute noch gerne einen Hamburger, aber den kaufen sie inzwischen oder essen sie in einem Spezialburgerlokal, wo sie das Doppelte vielleicht bezahlen, aber das Ambiente ist schöner, die Getränke sind vielleicht besser. Und der Verbraucher hat heute keine Probleme für einen Wein, den er im normalen Handel vielleicht für 10 Euro kauft, in einem Restaurant 35 Euro auszugeben, was er bei anderen Industrieprodukten oder beim Belayer nie tun würde.
Ja, wäre das oder käme das möglicherweise bei den Fluglinien auch eines Tages so?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich glaube ja, aber das wird noch sehr lange dauern. Das wird alles spätestens aber auch nicht über das Thema Komfort kommen, weil da sind die Menschen einfach ganz, ganz komisch. Die zwängen sich lieber in das engste Flugzeug rein und sparen dann 10 Euro. Aber ich glaube, dass früher oder später der Gesetzgeber die Airlines dazu zwingen wird und wird eben sagen, ein Flugzeugsitz, der eben nur mit extrem angewinkelten Beinen eine 2-stündige oder 3-stündige Tortur bedeutet, das führt zu Embolien, das führt zu anderen Dingen. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwann der Gesetzgeber auch sagt, ein Passagier hat einen Anspruch auf mindestens so viel Quadratzentimeter Platz.
Dann wäre das Fliegen kein Traum. Im Gegensatz zu Ihren Erinnerungen, Herr Wirr, wie meine Träume fliegen lernten. Und zu diesen Träumen gehörte ja nicht nur das Fluggeschäft, sondern auch Immobilien, Mode. Wir haben eben über die Textilbranche gesprochen. Wenn Sie heute junge Unternehmer beraten würden, wollten, Ihre Kinder sind ja, glaube ich, alle irgendwo in Ihrer Unternehmensgruppe auch engagiert. Was würden Sie denen raten, jungen Leuten?
Also der Kernpunkt und die Grundaussage ist die, ergreife nur einen Beruf oder tue nur etwas, wo du 2 Dinge hast. A, wirkliche tiefe Begeisterung und das nötige Fachwissen davon. Also es nützt nichts, das Fachwissen zu haben ohne Begeisterung und es nützt nichts, die Begeisterung ohne Fachwissen. Diese beiden Dinge sind mal die Grundvoraussetzung. Und der dritte Punkt ist der, begreift, dass ein Unternehmen nicht nur durch Geld wächst. Geld kann bestenfalls der Dünger sein, aber es muss auch der Samen passen, es muss das Klima passen. Ein Unternehmen braucht zum Wachsen auch Zeit. Unternehmertum bedeutet enorm viel Verzicht am Anfang. Es bedeutet die Bereitschaft, auch Verluste einstecken zu können, auch die Pleite, das muss man ganz klar sehen. Sehr, sehr viele Neugründungen scheitern. Und nur wenn man dazu wirklich die Bereitschaft hat und wenn man das wirklich gehen wollte, sollte man Unternehmer werden. Ansonsten sind die Menschen in einem Angestelltenverhältnis besser aufgehoben.
Das ist ein klares Wort von Hans Rudolf Wörl. Ihre Ehefrau Dagmar Herr Wörl war ja lange Zeit in der CSU engagiert als Politikerin. Sie gehörten nie einer Partei an. Warum nicht?
Ich bin ein Freigeist und ein Freidenker. Und in einer Partei müssen Sie bereit sein, die Parteiräson auch zu akzeptieren. Das gehört dazu. Sie müssen in einer Partei einfach einen Parteibeschluss, der mit Mehrheit gefasst wurde, auch wenn er Ihnen völlig gegen die Natur geht, zu dem müssen Sie stehen, dem müssen Sie nach außen hin vertreten. Und das kann ich nicht. Ich kann nichts gegen meine Überzeugung tun. Und es ist vor allen Dingen etwas anderes noch. Ich bin ein ungeduldiger Mensch und das dürfen Sie in der Politik überhaupt nicht sein. In der Politik, das hat mir meine Frau erklärt, kannst du nicht wie im Unternehmen einen Kurswechsel von 180 Grad vollziehen, sondern wenn du sehr erfolgreich bist, kannst du den Dampfer ganz knapp am Eisberg vorbeilenken, indem du den Kurs um ein Grad wählst.
Das ist ein gutes Bild. Und Sie, Herr Wörl, haben Ihren Gestaltungsdrang ja auch anders ausgelebt, nämlich in Ihren eigenen Unternehmen. Heute sind Sie zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und Sie sprühen offensichtlich immer noch vor Tatendrang, jetzt mit 70 Jahren inzwischen. Was würde Sie noch unternehmerisch reizen?
Wir haben ja eine Vielzahl von Firmenbeteiligungen. Dann kommt natürlich hinzu, dass ich auch versuche, meinen Kindern, wenn sie mich fragen, auch Partner zu sein. Ich gucke sehr genau, was machen die, ohne mich daran einzumischen. Und wenn sie mich dann fragen, bin ich auch in der Lage, ihnen eine kompetente Auskunft zu geben. Ansonsten beschäftige ich mich mit den Gründungsunternehmen. Das ist viel Arbeit und das ist sehr, sehr spannend, weil es eine ganz, ganz wilde Palette ist von Blumen über Mode und alle möglichen Dinge. Hinzu kommt, dass wir im Schnitt jeden Tag 5, 6 Anfragen für Beteiligung bekommen.
Ja.
Dann bin ich im Bereich Luftfahrt immer noch aktiv tätig, aber im beratenden Bereich. Also es wird mir nicht langweilig.
Würden Sie irgendetwas in Ihrem Leben, Herr Wörl, aus heutiger Sicht anders machen?
Ja. Es gibt eine Geschichte, die mich bis heute massiv ärgert, dass ich ein Jahr vorm Abitur das Handtuch geworfen habe. Und immerhin, es waren 12 Jahre in der Schule und wegen dem letzten kleinen Stück, wegen der letzten paar Monate, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, abzubrechen und zu sagen, damit nehme ich mir nachhaltig die Möglichkeit eines Studiums, all diese Dinge, das würde mir heute nicht mehr wehen. Aber ich kann jedem nur sagen, überlegt euch sehr, sehr genau, was ihr beginnt. Aber wenn ihr etwas beginnt, dann bringt es auch zu Ende.
Sie können es ja jetzt im Rentenalter ja immer noch zu Ende bringen, Abitur nachholen und an die Uni gehen.
Das wäre dann einfach nur ein Scheingefecht. Und Sie gestalten ja nichts mehr durchs Lernen. Und ich bin der Meinung, niemand weiß, wie viele Jahre er noch vor sich hat. Und in diesen Jahren möchte ich noch einen Beitrag an der Gesellschaft leisten. Ich möchte versuchen, noch irgendetwas, irgendwelche Spuren zu hinterlassen, die positiv sind. Und dazu gehört, dass man jeden Tag versucht, so gut wie möglich zu nutzen.
Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg, Herr Wörl. Der Unternehmer Hans Rudolf Wörl war heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Wie meine Träume fliegen lernten, heißt seine Autobiografie. Und sie ist im Piper Verlag erschienen. Und jetzt noch eine musikalische Erinnerung aus den 60er Jahren. Und zwar stammt der Titel von Procol Harum, A Whiter Shade of Pale. Da gibt es bestimmt eine Geschichte dazu.
Da gibt es eine nette Geschichte dazu. Mein ältester Sohn, der eine ganz klassische Karriere hinter sich gebracht hat. Er hat also sein Abitur gemacht, hat seinen Militärdienst geleistet. War dann in der Firma zunächst einmal, weil er gesagt hat, er möchte erst praktische Erfahrung sammeln. Und dann kam er eines Tages zu mir, als ich ihn längst schon in einer Führungsposition damals noch bei Wörl gesehen hatte. Dann sagte er, du Papa, du weißt, dass ich wahnsinnig gern Gitarre spiele und ich möchte jetzt Musik studieren. Und ich war dann ein bisschen schockiert. Was willst du? Du willst Musik studieren? Ja. Und dann sagte ich, okay, gut, wo? Dann sagte er, ja, in Amerika. Ich möchte das gerne in Boston machen. Wir sind dann auf die Berklee-Universität gegangen und er hat sich das dann alles angeguckt und ich war eigentlich ziemlich sicher der Meinung, damit hat sich das Thema. Dann ruft er mich 14 Tage später an, sagte, du, ich wollte dann sagen, ich fange in 4 Wochen dort das Studieren an. Er hat dann dieses Studium mit Bravour bestanden, hat dann auch noch Betriebswirtschaft dazu genommen, hat im Doppelstudium in kürzester Zeit, also in 3,5 Jahren, das durchgezogen mit einem unglaublichen Ehrgeiz. Und eines Tages rief er mich an und sagte, du Papa, wir haben da eine komische Aufgabe, wir sollen irgendein klassisches Musikstück samplen und das sollen wir so getreu wie möglich nachspielen. Fällt dir irgendwas ein? Also mir kommt aus meinem Repertoire nichts. Und ich sagte ihm, du, Ich würde da einfach Whiter Shade of Pale machen. Das ist wirklich etwas, was gut dazu passt und das ist ein sehr stimmungsvolles Lied. Und er hat es dann gemacht, hat eine super gute Note darauf bekommen. Und wir waren erst im Sommer hier auf dem Konzert in Nürnberg, als Procol Harum aufgetreten ist. Und wir fanden das wunderschön nostalgisch, dass ein so altes Lied, was ja über 45 Jahre schon besteht, dass das eigentlich die Generation noch verbindet und uns beiden Freude macht. Und deswegen habe ich diesen Musiktitel auch empfohlen.
Vielen Dank, Hans-Rudolf Wörl.
Vielen Dank. Schön, dass Sie mich eingeladen haben.